Das Denkmal für den Widerstand, de zwarte Plak bei Amerika. An der Bahnlinie zwischen den Orten Amerika und Grinsveen befindet sich ein schlichtes Mahnmal. Es besteht aus einer 2 Meter hohen, langen Mergelmauer, in die 2 Steintafeln eingelassen sind. Die Texte lauten in Übersetzung: Auch sie gaben ihr Leben für unsere Freiheit. Und gefallen für Gott und Vaterland am 5. September 1944. Links sind 9 Namen zu lesen, rechts 2. Die Tafeln sind mit Kreuzen versehen. Neben den Steinblöcken hängt die Skulptur einer Madonna mit Kind. Zu deren Füßen sind 2 Menschen zu erkennen. Das Ensemble entstand bereits 1947. Es ist das Ergebnis einer Initiative aus der Region de Peel. Das Mahnmal erinnert an die Männer, die hier im Widerstand gegen die Deutschen ihr Leben verloren haben. Das Mahnmal ist allgemein akzeptiert. Aus Sicht der Historiker ist allerdings die Geschichte des Widerstandes in der Peel noch immer nicht endgültig aufgearbeitet. Nichts an der Überlieferung über den Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden wird so hoch gehalten wie der Widerstand. Man nimmt an, dass einige 10.000 Personen sich aktiv beteiligten. Der passive Widerstand wird auf einige Prozent der Gesamtbevölkerung geschätzt. Und das müssen dann wohl Hunderttausende gewesen sein. Direkt nach dem Krieg gab es Menschen, die sich sehr nachdrücklich als Helden des Widerstandes präsentierten. Aber es fällt auf, dass viele Niederländer, die zweifelsfrei Widerstand geleistet haben, lange Jahre darüber nicht redeten. Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein wichtiger ist, dass Widerstandsaktionen die Bevölkerung in Gefahr brachten. Denn die Besatzer duldeten keine Opposition. Sie stellten einen ganzen Katalog von Gegenmaßnahmen zusammen. Falls sich zum Beispiel Attentäter nicht freiwillig stellten, sollten willkürlich Unbeteiligte verhaftet und vor Ort hingerichtet werden. Das war beileibe keine leere Drohung. Die Deutschen führten mehrere sogenannte Geiselerschießungen durch. Die Widerstandskämpfer taten gut daran, sich auch nachträglich nicht zu erkennen zu geben. Denn ob ihre Nachbarn Verständnis dafür gehabt hätten, welcher Gefahr sie ungefragt ausgesetzt wurden, ist doch sehr die Frage. Nicht alle Widerstandsformen stellten ein unberechenbares Risiko dar. Aber man konnte sicher sein, dass der Verdacht auf Beteiligung den deutschen Sicherheitsdienst auf den Plan rufen würde. Die Folgen waren unter Umständen Festnahme und lange Verhöre, die nicht eben sacht vonstatten gingen. Die Deutschen taten alles, um an Informationen über weitere Beteiligte zu kommen. Sie wollten den Widerstand mit Stumpf und Stiel ausrotten. In dieser ländlichen Gegend hielten sich viele Menschen vor den Deutschen versteckt. Unter den Illegalen waren Juden, die Razzien entkommen waren, Niederländer, die den Aufrufen zur Arbeit in Deutschland keine Folge leisten wollten und auch einige alliierte Piloten, deren Flugzeuge abgeschossen wurden. Hilfe für ausländische Piloten war besonders riskant. Die Piloten sprachen kaum ein Wort der Landessprache, und so konnte man sie im Falle eines Falles schnell identifizieren. Es gehörte schon besonderer Mut dazu, sich eines abgeschossenen Piloten anzunehmen und ihn davor zu bewahren, in die Hände der Besatzer zu fallen. Der Limburger Bert Puhls war so ein Mann, der den Piloten half. Er wohnte hier in der Nähe in einer Siedlung, die den Namen De Zwarte Plak hat. Das ist eine Ansammlung einzeln liegender Bauernhöfe außerhalb des Dorfes Amerika. Auf den Bauernhöfen und in den sie umgebenden Verstecken saßen nicht nur Piloten, sondern auch Mitglieder der örtlichen Widerstandsorganisation. Genaue Zahlen sind nicht bekannt. Man geht jedoch davon aus, dass alleine Bert Puhls 35 bis 40 Piloten half. Dafür wird er häufig und zu Recht gelobt. Bei der Schilderung dieser Rettungsaktionen hätte er es jedoch belassen sollen. Denn es ist schon auffällig, wie sehr er sich in der Nachkriegszeit selbst in den Mittelpunkt stellte und wie viele Heldentaten er außerdem für sich beanspruchte. Er bat den Schriftsteller Toon Kortoms, der in den Niederlanden durch seinen Heimatroman Beekman und Beekman bekannt ist, ein Buch über den Widerstand vor Ort zu verfassen. Das Buch erschien kurz nach dem Krieg. Kortoms bereute später daran, mitgewirkt zu haben, denn schon bald nach dem Erscheinen wurde deutlich, dass Bert Puhls die Schilderung der Ereignisse zum Eigenlob übertrieben hatte. Kortoms überarbeitete in den folgenden Auflagen die Darstellung, sodass sie sich mehr und mehr den Tatsachen annäherte. Der Ruhm von Puhls verblasste. Doch in den 1970er Jahren fand Puhls zum zweiten Mal einen Autor. Jan Derichs verfasste 1977 unter dem niederländischen Titel Freund und Feind einen Bestseller auf der Grundlage der Erzählungen von Bert Puhls. Ohne Zweifel ist es ein packender Roman. Aber es handelt sich um literarisch angereicherte Lebenserinnerungen und man darf die persönliche Sichtweise eines Einzelnen nicht mit objektiver Geschichtsschreibung verwechseln, die auch andere Quellen nutzt. Viele einstige Weggefährten wandten sich im Laufe der Jahre von Puhls ab. Die Tatsache, dass er sich derartig herausheben wollte, sei es mit seinen wirklichen Leistungen, sei es mit Fantasiegeschichten, irritierte sie. Der Wirbel, den Puhls um seine eigene Person machte, steht im schroffen Gegensatz zu der Ruhe des Denkmals bei Amerika. Diese Ruhe wird nur gelegentlich durch die Züge gestört, die auf der Linie zwischen Venlo und Eindhoven vorbeikommen. Den entlegenen Ort wählte man seinerzeit, weil er in etwa an der Stelle liegt, an dem zwei der hier genannten einen Anschlag auf die Bahnlinie verüben wollten. Die Strecke wurde damals für deutsche Militärtransporte genutzt. Die Partisanen wurden auf frischer Tat ertappt und von deutschen Soldaten erschossen. Sie hießen Fritz de Bruyn und Mart von den Einden. In den Monaten vor ihrem Tod hatten sie Dutzende alliierte Piloten in Sicherheit gebracht. Darüber durfte natürlich nicht geredet werden.